Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Und das Thema heute ist eins, was im Prinzip direkt aus dem, was ich gerade gesagt habe, irgendwo zwischen digitale Souveränität, Europa und der Frage, wie diskutiert man was, stattfindet, nämlich die Frage um KI, Ethik und das Gesetz. Denn wenn man den wichtigsten und größten Unterschied benennen sollte bei digitaler Souveränität, dann würde man ganz schnell auf den Punkt kommen, wo steht eigentlich der Server und welcher Rechtsprechung unterliegt er? Die Frau, die heute zu Gast ist, die mit mir diskutiert und uns auch ein bisschen zeigt, in welche Richtung es geht, was Recht, KI und die Auslegung davon angeht, ist Marietta Auer.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Juristin, Wissenschaftlerin, habe aber auch nicht nur Jura gemacht, sondern auch Philosophie und Soziologie. Und die KI, das Digitale, beschäftigt mich als ein soziales Phänomen. Also ich forsche in Frankfurt am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie. Und diese Fragen beschäftigen mich, weil sie die Gesellschaft beschäftigen. Das ist mein Zugang.
Mein Zugang zum gesamten juristischen Komplex ist, wenn ich das mal ganz offen am Anfang zugeben möchte, eigentlich ein erzwungener. Ich habe, man könnte so sagen, eine familiäre Vorbelastung. Mein Vater war Jurist, hat in Argentinien studiert, hat aber dieses juristische Grundverständnis auch sehr tief in die Familiendiskussion reingetragen. Deswegen sage ich Vorbelastung, weil ich im Internetkontext am Anfang wirklich häufig vermieden habe, mir juristische Fragen zu stellen, bis ich irgendwann vor eine Wand gelaufen bin. Und dann habe ich quasi zwangsweise angefangen, weil mich halt Digitalisierung, künstliche Intelligenz schon sehr lange sehr intensiv interessiert, habe ich angefangen, mich damit zu konfrontieren. Also so richtig so ein bisschen so eine Schocktherapie gemacht. Wie ist denn Ihr Zugang aus der Rechtswissenschaft in Richtung Digitalisierung und KI entstanden?
Ja, das ist ganz hübsch. Also mein Zugang ist genau umgekehrt. Sie haben die familiäre Belastung in der Rechtswissenschaft und ich habe die familiäre Belastung in der Technik. Also meine Familie besteht aus Ingenieuren und bei uns war Technik eigentlich immer ein Thema und der Zugriff auf, sagen wir mal, das Datenförmige der Welt oder das technisierbare, durchtechnologisierte der Welt, das war mir nie fremd.
Also vielleicht ist es ja in genau diesem Punkt aber auch ein ganz guter Anfang, um genau darüber zu sprechen. Meine wesentliche Frage, als ich angefangen habe, mich über KI und Ethik ein bisschen näher zu informieren, das ist schon einige Zeit her, und dann auf diesen Rechtskontext gestoßen bin. Meine wesentliche Frage war eigentlich immer, gibt es eine Sphäre, die die andere sticht? Gibt es eine Sphäre, die die andere überwiegt? Und wenn ja, wie?
Das ist eine hochinteressante Grundfrage der modernen Gesellschaft schlechthin. Also das ist auch nicht eine Frage, die sich auf Recht und KI beschränkt. Die Frage können wir genauso stellen, toppt die Politik die Wirtschaft? Toppt die Wirtschaft die Politik? Toppt das Recht? Also Juristen sind eh der Meinung, dass sie eigentlich über alles Bescheid wissen. Sie müssen ja auch über alles urteilen. Natürlich wissen Juristen über das Innere der Blackbox KI praktisch gar nichts oder sehr wenige wissen da was. Aber die juristische Herangehensweise ist, sie müssen das auch nicht wissen, weil der Jurist betrachtet das, was ihm die Gesellschaft vor die Füße wirft, seien es Straßenverkehrsregeln, seien es Eisenbahngestaltungen, seien es Infrastrukturen beliebiger Art. Er muss ja auch nicht wissen, wie ein Umspannwerk funktioniert und genauso weise eben auch, wie eine KI funktioniert. Er sieht aber, was für Phänomene rauskommen. Und die Aufgabe des Juristen ist es, gesellschaftliche Konflikte zu regulieren oder zu sehen, wohin die Gesellschaft steuert. Und wenn es Risiken gibt oder wenn es Schadensfolgen gibt, die viele Menschen betreffen mit einer neuen Technologie, dann ist das Recht erst zuständig. Insoweit ist es auch ein sehr typischer Zugriff des Rechts, immer erst nachträglich zu kommen. Also erstmal zu gucken, was macht eigentlich so die Gesellschaft? Und dann kann man jetzt drüber diskutieren, machen wir vielleicht auch noch so. Jetzt wird die Technik natürlich von der anderen Seite sagen, ja, das ist ja quasi gar nichts, ja. Also wenn ihr gar nicht versteht, was wir machen, dann habt ihr ja gar keine Ahnung. Ihr sitzt wie so ein Reiter obendrauf auf dem Pferd, das euch sozusagen durchgegangen ist. Die Technik hat längst schon das ganze Feld bestellt. und ihr kommt nur so nachgelaufen. Die moderne Gesellschaft besteht aus sehr vielen Facetten, die so durchaus voneinander unabhängig dieselben Phänomene aus verschiedenen Blickrichtungen betrachten. So würde ich das hier mal sehen. Hm. Interessant werden dann die Schnittstellen und das ist auch gerade in diesem Thema hier der Fall. Und natürlich gibt es dann auch diese gegenseitigen Beeinflussungen und zwar die sind durchaus gegenseitig.
Dass die nicht nur gegenseitig sind, sondern dass da auch irgendwie so eine Art Übergang, Graubereiche, auch ein großes, vorsichtig gesagt, Diskussionspotenzial, Streitpotenzial, Konfliktpotenzial besteht. Das konnte man schon in der Frühzeit des Internets sehen oder sagen wir mal in der Frühzeit des Massenphänomens Internet. 2001 hat ein Juraprofessor Lawrence Lessig nämlich eine Art Warnung aufgeschrieben, wobei man streiten kann, ob das eine Warnung war oder eine Feststellung. Code is law. Lawrence Lessig ist später bekannt geworden als der Mann, der die sogenannten Creative Commons auf den Weg gebracht hat. Das ist eine Art digitale Alternative zum klassischen Urheberrecht, was von vielen Leuten damals als sehr restriktiv empfunden worden ist, in der damaligen Ausfertigung zum Beispiel. Also da ist der direkte Konnex zu, wir brauchen eine andere Form von Recht. Und der hat eben gesagt, Code und Law, also der Code, den wir niederschreiben, der ist so dicht am Gesetz, dass man damit jetzt erstmal etwas tun muss. Das war so eine Forderung.
Ja, das ist ein grundlegendes Werk gewesen. Es ist auch einer der, sagen wir mal, großen Internet-Vordenker auf der juristischen Seite. Ich würde allerdings nicht sagen, dass das eine Warnung war. Er war durchaus euphorisch in einer gewissen Hinsicht auch. Klar, das war damals ja so die ganz große Zeit, so die Dotcom-Blase und so weiter und diese große erste Internet-Euphorie. Aber da ist auch wirklich was dran. Also Code is Law. Was bedeutet das eigentlich? Das ist ja erstmal auf einer semantischen Ebene richtig. Also Code ist eine Sprache. Das ganze Internet beruht auf sprachlichen Signalen, sprachlichen Befehlen. Und auch das Recht beruht auf sprachlichen Befehlen. Und letztlich normiert man, also was macht das Recht? Das Recht stellt Regeln auf, mit denen es die Gesellschaft normiert. Und diese Normen verhalten sich teils vorauslaufend, teils nachkommend. Sie vollziehen teils das nach, was ohnehin schon gemacht wird, teils versuchen sie zu korrigieren. Und genauso geht's mit Code eben auch. Das ist, glaube ich, auch die sensationelle Einsicht dieses Buches damals gewesen. Das hat auch so viele Leute so gekickt damals, auch in der Juristenszene. Ja, so, das ist beides irgendwie epistemisch und ontologisch verknüpft. Die können miteinander sprechen, weil sie miteinander sprechen müssen, weil sie beide Sprachen sprechen. Ja, wir sind auf einer sprachlichen Ebene hier. Das war hier die Einsicht.
Diese Einsicht hat aber natürlich, wenn man es auch so in dieser unterschiedlichen, sagen wir mal, Rechtskultur der angelsächsischen Welt und der deutschen Welt betrachtet, eine Vielzahl von Sollbruchstellen. Und die aus meiner Sicht offensichtlichste, als jemand, der das nicht studiert hat, sondern sich wahrscheinlich auch erkennbar geradezu zwangsweise damit beschäftigen musste, um einfach meine Sphäre besser verstehen zu können, ist erstmal so der zentrale Punkt, diese große, sehr alte, sehr intensiv in alle Richtungen geführte Diskussion um Rechtspositivismus. Das ist, kann man ein bisschen ins deutsche Laienverständliche übersetzen, die Frage, ob Recht irgendwas zu tun hat, haben sollte mit Moral und Ethik oder Recht erstmal das ist, was im Gesetz steht und was genau so, wie es dort steht, auch richtig ist und eben nur noch im Detail angewendet werden muss. Und diese große Debatte, die in Deutschland mit dieser unfassbaren Gerechtigkeitsfixierung, die nach meiner Definition manchmal so ins Selbstgerechtigkeitsfixierung kippt, die ist in, glaube ich, der angelsächsischen Welt früher der Realität angepasst worden. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ja. Ich hatte das Gefühl, dass man irgendwie aus Amerika kommt, da hat man so eher gesagt, das können wir jetzt nicht mehr ändern, dann lass uns das mal wenigstens einigermaßen sinnvoll in Recht fassen, während man in Deutschland noch sehr lange versucht hat, darauf zu beharren, dass doch Recht und Gerechtigkeit eigentlich bedeuten, dass man an dieser Stelle eigentlich nur so damit umgehen darf.
Also das finde ich ja super, dass ich hier in einem KI-Podcast so grundlegende rechtsphilosophische Tiefenbohrungen machen darf. Rechtspositivismus. Ja, das ist ja wirklich ein sehr großes, altes Schlachtschiff. Ja. Was ist Rechtspositivismus? Also das bedeutet einfach, was auch immer der Rechtssetzer als Recht setzt, ist dann Recht. Und auch das größte Unrecht kann theoretisch Recht sein. Und das ist dann ganz offensichtlich, dass das so ein Leitthema der Rechtsphilosophie oder der Frage, wie verhalten sich Recht und Gerechtigkeit gerade im 20. Jahrhundert war, weil da knüpfen dann natürlich auch diese ganzen Fragen, was ist mit totalitärem Recht, was ist mit diktatorischem Recht und so weiter. Aber ich glaube, inzwischen sind sich alle der Meinung, dass natürlich der Gesetzgeber alles Mögliche setzen kann, aber wir natürlich schon auch auf gewisse Werte gucken. Und da ist jetzt das interessant, was Sie gerade erwähnt haben, nämlich dass Europa oder gerade die deutsche Tradition, sagen wir mal, einen anderen normativen Gerechtigkeitsanspruch hat, der immer so sehr stark gemacht wird. Das sind einfach unterschiedliche philosophische Traditionen in der kontinentaleuropäischen versus der angelsächsischen Welt. Also ich sag mal ein paar Stichworte. Kontinentaleuropa, speziell Deutschland, ist deutscher Idealismus. Das ist Kant. Das ist eine ganz starke, eine sogenannte deontologische Ethik. Also es kommt darauf an, dass man den richtigen inneren Willen hat. Und was draußen passiert, das ist eher so zweitrangig. Wohingegen die angelsächsische Welt hat sich gleich ganz anders entschieden. Also da sind ganz andere Traditionen relevant geworden. Da ist erstmal ein sehr starker Utilitarismus. Also wir schauen auf den größten Nutzen für die größte Zahl. Und dann ist es ein sehr, also gerade in Amerika ist ein sehr starker Pragmatismus. Also wir machen mal und dann schauen wir einfach, was rauskommt, so ungefähr. Und das ist bis heute eigentlich so eine starke Mentalitätsdifferenz, die sich dann auch in so Fragen der Regulierung, also was reguliere ich, muss ich gleich vorweg meine moralischen Maßstäbe aufbauen, bevor irgendwas passieren kann, oder mache ich das eben nicht, schaue ich erstmal, was rauskommt. Das macht sich bis heute eigentlich sehr fühlbar. Und das ist insoweit sehr interessant. Das sind so Fragen, die man sich auch immer stellen sollte bei so alltäglichen Phänomenen der Gegenwart. Und das ist auch das, was mich eigentlich in meiner Forschung am meisten interessiert. Was sind eigentlich so die tiefen Strömungen dahinter?
Die Frage, die ich jetzt an Sie richten wollen würde, ist, dass ich dieses Bild vor allem mit reingebracht habe, weil wir Menschen so ein paar kognitive Verzerrungen haben, also ein paar, sagen wir mal, Wahrnehmungsverschiebungen in den Bereichen, wo wir nicht tiefer drüber nachdenken oder nachdenken wollen. Eine der wichtigsten Verzerrungen ist der sogenannte Automation Bias. Der Automation Bias besagt, dass irgendein Gerät, irgendeine Maschine, irgendeine KI ein Ergebnis ausgibt und wir halten das für richtig. Wir hinterfragen nicht, wie ist das jetzt algorithmisch zustande gekommen, sondern wir denken erstmal, das ist richtig. Und wenn man das zusammennimmt mit Larry Lessigs Code is Law und jetzt ins KI-Zeitalter übersetzt und dann sieht, dass in ganz vielen Bereichen, das muss ja gar nicht eine große philosophische Rechtsdebatte sein, das können ja ganz kleine Verwaltungsentscheidungen sein. Leute denken, okay, was da rauskommt, ist wahr. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen, wie wird Recht umgesetzt, wie wird Recht in Verwaltungsvorschriften sinnvoll angewendet und Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Irgendwann wird halt der nächste Bürgergeldentscheid durch KI natürlich vorbereitet, ganz am Ende auch ausgegeben. Und sind wir dann standardmäßig dabei zu sagen, das hat die KI entschieden, das stimmt, das hat Hand und Fuß, da hat das Recht exakt das ausgegeben, was der Rechtsstaat so auf den Weg gegeben hat? Oder sagen wir grundsätzlich, nee, Moment, aber wir müssen noch überprüfen, ob das jetzt auch wirklich gerecht ist, ob das jetzt den Werten entspricht, ob das jetzt im Detail algorithmisch zu 1000% nachvollziehbar ist.
Ja, das ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Das ist auch, sagen wir mal, einer der Hauptpunkte aller Regulierungen, die derzeit hinsichtlich KI diskutiert oder auch implementiert werden. Es kommt ja demnächst der EU AI Act. Das ist eine Verordnung, die so nach verschiedenen Risikoklassen unterscheidet, verschiedener KI-Systeme. Und eine der Fragen, die dabei gestellt wird, ist, ja, wird hier über Menschen entschieden beispielsweise? Und das betrifft dann genau diese Fragen, die Sie gerade gestellt haben. Also Automation Bias, also da ist ein Ankereffekt drin, also es kommt, die KI spuckt irgendwas aus, eine Zahl oder was auch immer, und dann glaubt man das erstmal, ja. Es ist auch so eine Vermenschlichung, so eine Tendenz, die künstliche Intelligenz, was, wie ja schon diese Metapher der künstlichen Intelligenz sagt, als ein Analogon oder vielleicht sogar als eine emergierende natürliche Intelligenz zu sehen. Also wenn da was rauskommt und ja, dann wird das, natürlich wird das stimmen und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich sehr riskant, wenn es dann um Entscheidungen geht, die in höchstpersönliche Lebensgüter eingreifen. Also wenn es beispielsweise so die ganz krassen Fälle sind, Freiheitsentziehung, Entscheidung über Strafbarkeit, Teilhabe an wichtigen gesellschaftlichen Infrastrukturen, beispielsweise kann ich ein Bankkonto eröffnen, wie ist mein Credit Score? Und da gibt es Phänomene, die auch absolut nachgewiesen sind, die man unter dem Stichwort algorithmische Diskriminierung fassen kann. Also das ist inzwischen ein sehr breit erkanntes und diskutiertes Thema, dass die KI, die ist ja nicht von selber schlau, sondern die muss immer trainiert werden mit Trainingsdaten. So, und woher kommen diese Daten? Na, die kommen aus der realen Welt, und diese Daten haben natürlich die ganzen Biases, also die ganzen Diskriminierungen, die es in der realen Welt gibt, in sich drin. Das heißt, die KI übernimmt dann einfach das, was sie aus der realen Welt an Biases lernt. Jetzt kann man versuchen, die KI mit so gut gefilterten aufbereiteten Daten zu trainieren, dass diese Biases rausgefiltert werden. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Und ob das wirklich gelingt, ist durchaus unklar. Und deswegen bleibt eigentlich in den ganzen juristischen Diskussionen so eine, sagen wir mal, so ein Restvorbehalt, wo man eigentlich sagt, die Entscheidungen, zum Beispiel Gerichtsentscheidungen, also nehmen wir den Richter, diese Entscheidungen müssen, selbst wenn sie möglicherweise durch KI vorbereitet werden, am Ende so ein Human-in-the-Loop-Element haben. Also es muss irgendwo ein Mensch da sein, der draufschaut. Es kann nicht allein der KI überlassen werden, weil wir einfach nicht wissen, was die Blackbox macht und es ein sehr großes Risiko ist, dass wir ihr zu sehr vertrauen, weil wir es eben nicht durchschauen, was sie macht.
Ein übrigens wichtiger Punkt, der damit indirekt und direkt gleichzeitig zu tun hat, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Aus Erfahrung weiß ich, dass wann immer juristische Themen im Titel einer Episode von einem Podcast stattfinden, dass dann die Quote der Juristinnen und Juristen, die diesen Podcast hören, exponentiell steigt und damit auch die Quote der Menschen, die sagen, oh, an dieser Stelle war etwas unpräzise. Ich möchte deswegen sagen, hier war nichts unpräzise, sondern der EU AI Act ist zwar technisch bereits in Kraft getreten am 1. August 2024, aber dadurch, dass die Pflichten und die Verbote, die dahinter stehen, schrittweise in Kraft treten, ist das, wovon Sie gerade gesprochen haben, nämlich die sogenannte Vollanwendung und Hochrisiko-KI, will sagen, ab dem 2. Februar 2025 gab es ein paar Verbote, was KI-Praktiken angeht. Dann gab es ab Februar 2025 ebenfalls die Pflicht zur KI-Kompetenz. Dann ab August 2025 Transparenz- und Dokumentationspflichten. Und das, was dann demnächst kommt, ab 2. August 2026, ist quasi die volle und harte Auslegung und Inkrafttretung des Gesetzes in fast allen Dimensionen. Weil so einfach ist es natürlich denn nicht. Ein paar Sachen greifen auch erst ab 2. August 2027. Man möchte es ja weder in der Juristerei noch in der EU zu einfach machen. Dass Regulierung und KI in der Praxis aber dann halt nicht ganz so eindeutig zusammenfinden, das zeigt sich übrigens auch in einem ziemlich alltäglichen Beispiel, nämlich soziale Medien. KI erstellt heute Bilder, schreibt Texte, bearbeitet Videos und zwar oft so überzeugend, dass der Unterschied kaum zu erkennen ist. Und gleichzeitig gelten mit dem Europäischen AI Act ab dem 2. August 2026 neue Transparenzpflichten für bestimmte KI-generierte oder KI-manipulierte Inhalte. Das mag zunächst einfach klingen, aber in der Praxis ist es eben ziemlich differenziert geregelt. Eine pauschale Kennzeichnungspflicht für alle KI-generierten Inhalte gibt es nicht. Entscheidend ist vielmehr, um welche Art von Inhalt es sich handelt und in welchem Kontext er veröffentlicht wird. Die KI-Kennzeichnungspflicht ist dann im Detail gar nicht so einfach zu verstehen und auch gar nicht so einfach umzusetzen. Denn tatsächlich sind heute so viele Inhalte KI generiert oder KI beeinflusst, dass es manchmal schwer ist zu sagen, wie genau die Grenzziehung so aufgestellt ist, dass nicht alles immer überall gekennzeichnet werden muss. Das würde nämlich bedeuten, dass gar nichts mehr gekennzeichnet ist in den Augen der Betrachtenden. Oder dass ganz offensichtlich mit KI erstellte Inhalte dann eben nicht mehr gekennzeichnet werden. Da die Balance zu finden, ist schwieriger, als man am Anfang glaubt. Und weil wir gerade über Transparenz sprechen, natürlich kommen auch bei der Produktion dieses Podcasts KI-Tools zum Einsatz, zum Beispiel für Transkription, für Recherche, für die redaktionelle Vorbereitung. Die Verantwortung für das, was ihr hier hört, liegt aber am Ende immer noch bei echten Menschen. Und das heißt für mich, da ist schon ein wichtiger Punkt drin, über den wir sprechen müssen, weil irgendwann so zwischen 2020 und 2023 mitten in diesem KI-Hype die EU gemerkt hat, huch, da reden gerade ganz viele Leute von großen Sprachmodellen, regulieren wir doch mal schnell ein bisschen mit und dabei das getan haben, was die EU häufig tut, nämlich voreilig herbeivermutet, was eventuell das Problem sein könnte und es dann versucht zu regulieren.
Ja, also danke für diese extrem genaue Aufschlüsselung der verschiedenen Inkrafttretensdaten. Was übrigens noch fehlt, ist das deutsche Umsetzungsgesetz. Das liegt derzeit als Regierungsentwurf vor. Wir werden sehen, was passiert.
Mir fehlt es nicht, aber ich verstehe, wie Sie das machen.
nee, aber ist schon klar. Ja, das sehe ich ähnlich wie Sie. Das ist der politische Ansatz, den eben die EU in diesen Fragen verfolgt. Also das, was dann auch als Brussels-Effekt immer wieder in der Zeitung auftaucht. Dass man eben anders als, also gut, in den USA gibt es inzwischen auch so ein paar Überlegungen, dass man das doch regulieren müsste. Also inzwischen wird da so ein bisschen schon auch auf die Bremse getreten. Aber so erstmal das Ganze laufen lassen und gucken, was überhaupt da passiert. Das ist eben eigentlich der Gedanke, dass die EU das so nicht will, sondern dass man sich gerade dadurch auszeichnet, dass man nach einem Vorsorgeprinzip vorgeht. Also dass man Risiken eben gar nicht erst entstehen lässt, bevor sie unkontrollierbar werden. Und die Vermutung ist eben, dass bei AI dieses Risiko sozusagen so unkontrollierbar werden könnte, dass es zu spät ist, bevor wir eigentlich wissen, was passiert ist. Und da gibt's ja auch einige Wissenschaftler, die das immer wieder lautstark mehr oder weniger einspeisen in den Diskurs. Also das sogenannte Vorsorgeprinzip ist da das, wonach die EU verfährt. Und das ist einfach die DNA der europäischen Gesetzgebung.
Könnte man das irgendwie versuchen zu ändern? Wäre das überhaupt sinnvoll, das zu ändern? Da aus dieser Gedankenkette kommt ja dann auch der sogenannte risikobasierte Ansatz von eben jenem AI-Act, der, das sagt der Name schon, erstmal nach dem Risiko fragt, bevor die Chancen vielleicht auch behandelt werden. Interessanterweise war beim EU-AI-Act am Anfang auch so ein bisschen, sagen wir mal, Förderungsprosa mit dabei, wo man gesagt hat, man muss ja nicht nur das Risiko betrachten, sondern auch irgendwie schauen, wie kann man das sinnvoll fördern. Da liegt ja auch ein Wert drin. Das ist dann irgendwann, weil es offensichtlicherweise Geld kostet, Förderung, rausgefallen, weitgehend ersatzlos. Und jetzt ist halt nur noch die Risikoklassen, die ja aus meiner Sicht deutlich erschweren, dass europäische Anbieter irgendwann aufschließen könnten zu den amerikanischen und chinesischen KI-Anbietern. Gäbe es da irgendwie so einen Weg raus, wo man sagt, hey, vielleicht nicht ganz so, ein nicht ganz so risikobasierter Ansatz?
Ja gut, man muss es halt einfach wissen, was man will. Also mehr Freiheit ist einfach mit mehr Risiko verbunden. Und da sind wir jetzt auf einer rechtspolitischen Debatte, die man so oder so führen kann. Ich persönlich finde auch, dass die EU vieles, und zwar dysfunktional, zu früh, zu eng einschränkt. Aber vieles ist dann auch so, dass es, und jetzt gerade in diesem Bereich, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was man reguliert, dass es dann letztlich möglicherweise toter Buchstabe bleibt, weil man eben gar nicht weiß, was unter der Oberfläche alles stattfindet. Also da muss man einfach sehen, was auf uns zukommt. Mhm. Also ich meine, man kann vielleicht sich so ein bisschen an dem Anspruch des deutschen Gesetzgebers festhalten, der in seiner Gesetzesbegründung, also wie gesagt, es gibt jetzt Entwürfe dieses Umsetzungsgesetzes und die Idee ist jetzt hier diesen über 100-seitigen Act eben genau 1:1 umsetzen. Das steht ausdrücklich so in der deutschen Gesetzesbegründung. Das heißt, man will kein sogenanntes Goldplating machen. Also nicht im Gegensatz zu vielen früheren Versuchen noch extra eine Schippe draufzulegen, weil wir noch besser sein wollen, weil wir noch sorgfältiger sein wollen, sondern da einfach mal zu sagen, okay, das ist schon eigentlich mehr, als wir uns vorgestellt haben. Wir geben jetzt nur die Behörden raus, die diese ganzen Pflichtpositionen abarbeiten müssen und that's it. Mehr machen wir nicht.
Ja, dass dieses Goldplating, das referenziert direkt auf die, sagen wir mal, ganz große juristische EU-Rutsche im Digitalbereich davor, DSGVO. Mhm. Darauf spiele ich an, am 28. Mai 2018 meines Wissens in Kraft getreten. Ich hatte damals die große Freude, davor und danach jeweils einen Podcast mit Jan-Philipp Albrecht zu machen, der im EU-Parlament für die Grünen dieses Gesetz sehr maßgeblich vorangebracht hat. Das war ursprünglich, und das genau wollte man beim AI-Act vermeiden, das war ursprünglich gedacht, wir machen eine große Harmonisierung der vielen unterschiedlichen Vorstellungen und Gesetze zum Datenschutz, damit der europäische Markt zumindest in diesem Bereich einigermaßen harmonisiert werden kann. Und dann ist genau dieses passiert mit dem, was Sie gerade als Goldplating beschrieben haben, nämlich faktisch ist die gleiche DSGVO in, sagen wir mal, Estland und Deutschland gültig. Und dann darf man ungefähr 700 Sachen, die in Estland gar kein Problem sind, in Deutschland allerhöchstens, wenn man vorher, sagen wir mal, nicht nur die persönliche, mündliche und schriftliche Zustimmung aller Zuständigen plus deren Eltern eingeholt hat, sondern wenn man dazu auch noch ein Instrument benutzt, was sich am Ende des gesamten Projekts selbst vernichtet. Also ich versuche das mal so ein bisschen zu vereinfachen. Und ich glaube, man wollte diesmal beim AI-Act nicht wieder den Fehler machen, dass man ein Gesetz erlässt und, sagen wir mal, in Spanien oder Frankreich oder Polen oder Estland oder eigentlich allen anderen Ländern sagen die Leute, oh, okay, machen wir so. Und in Deutschland sagen wir, Moment. Das müssen wir erstmal föderal mit mindestens 27 verschiedenen Behörden bearbeiten. Und dann brauchen wir auch noch ein Spezialgesetz, was Paragraph 9 Absatz 5 etwas präzisiert. Wie schaffen wir das denn jetzt, dass es beim AI-Act nicht wieder dieses Bürokratie-Getöse, nenne ich es mal, vom DSGVO Gesetz.
Naja, wie gesagt, das Ganze ist, ja, wie wir das schaffen, das ist natürlich eine große Frage. Also das ist jetzt, also man muss jeden Tag einfach nur die Zeitung aufschlagen, dann lesen sie schon wieder irgendwas über Bürokratieabbau, der zu langsam geht oder gar nicht geht. Ob das gelingen wird, wird man sehen, aber das Gesetz ist insoweit, bietet insoweit einen ganz brauchbaren Ansatzpunkt, als es sich wirklich ausdrücklich darauf beschränkt, die Kompetenzordnung für den schon vorhandenen Act also dessen, der ist jetzt schon, der existiert schon, der ist schon in Kraft getreten und so weiter, sozusagen die Vollwirksamkeit jetzt dann diesen August. Und dann braucht man eben diese Behörden. Was das deutsche Umsetzungsgesetz macht, ist allerdings tatsächlich vorhandene Behörden doch mit erheblich Personalbestand nochmal aufzustocken. Also das findet dann schon statt. Weil die Aufgaben, die jetzt durch den AI Act zusätzlich auferlegt werden, die müssen natürlich auch wieder Personal erfordern.
Da könnte ich jetzt systemtheoretisch antworten und sagen, dass in den allerseltensten Fällen eine Aufstockung des Behördenpersonals zu weniger Bürokratie geführt hat.
Das braucht man nicht weiter diskutieren. Das ist hundertprozentig so. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und das liest sich deswegen auch so ein bisschen ironisch, diese Passagen des Gesetzes. Ja, also
ironisch.
Also wir versuchen, möglichst schlank zu bleiben, aber wir wollen jetzt noch 43 weitere Stellen. Oder ich weiß nicht,
ja.
Ich gebe jetzt keine Zahlen irgendwie so.
Ich weiß nicht, ich mag Ironie gerne so als Instrument, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob ich ironische Gesetzgebung so in meinen neuen Favoriten der bürokratischen Begriffe reinzählen würde. Ich würde gerne unser Gespräch von einer anderen Seite betrachten, weil das aus meiner Sicht total großartige, interessante und gefährliche an KI gleichzeitig ist, dass sie so tief und so von vielen verschiedenen Perspektiven eingreift in ungefähr alle Gesellschaftsebenen und eben auch in Recht und Rechtsprechung. Ich spiele dabei auf einen ganz besonderen Fall an, der gerade in Leipzig geschehen ist, der im April diesen Jahres für Aufsehen gesorgt hat. Auch deswegen, weil er so wunderschön, gleichzeitig klischeehaft und aber auch zukunftsgewandt interessant und aber auch mit 100 verschiedenen Sollbruchstellen im juristischen Kontext versehen ist. Was ist passiert? In Leipzig hat sich der Leipziger David Hinz in einem Betrugsverfahren selbst verteidigt. Und das mit Hilfe von ChatGPT. Das war aber nicht einfach nur irgendwie ein Verfahren, sondern es hörte sich fast an, als hätte eine KI das ein bisschen zu klischeebelastet erfunden. Denn David Hinz war angeklagt des Betrugs wegen einer Schadenssumme von 242,34 €, nämlich dem Arbeitslosengeld für eine Woche. Diese Summe hatte die Arbeitsagentur ihm zu viel ausbezahlt im Juli 2023, weil David Hinz einen neuen Job eine Woche früher angetreten hatte als geplant. Da hat er also die Arbeitsagentur Absicht unterstellt und gleichzeitig ist David Hinz jemand, der eine sehr flächige Gesichtstätowierung hat, aus Leipzig, große Ohrringe, also quasi in der sehr konservativen, ich möchte fast sagen reaktionären Lesart, auch exakt die Person wäre, die jetzt irgendwie eine Woche Arbeitslosengeld, da habe ich den Staat mal geprellt. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht eine nicht zulässige und eine erzkonservative, reaktionäre Betrachtung. Und dann verteidigt sich dieser Mann auf sehr smarte, ich möchte fast sagen gewitzte Weise mit ChatGPT. ChatGPT hat zum damaligen Zeitpunkt und zum guten Teil auch immer noch eine Vielzahl von Problemen, zum Beispiel habe ich selber schon erlebt, er findet es einfach Urteile. Ja, also ChatGPT, wenn man juristische Fragen stellt, sagt es, ja, da gibt es ein Kammergericht von 2007, ein tolles Urteil, dann klickt man auf den Link, der dahinter gelegt ist und dann stimmt das gar nicht. Das führt zwar zu einem Urteil, vielleicht sogar von dem Kammergericht, nur handelt das von irgendeiner völlig anderen Situation als zitiert. Und auch dort, in diesem Verfahren von David Hinz, macht die KI eine Vielzahl von Fehlern und obwohl das so ist, gewinnt David Hinz gegen die Arbeitsagentur, die sich in der Materie juristisch schon ziemlich gut auskennt, muss man dazu sagen, das Verfahren. Das ist auf ganz viele Arten und Weisen, finde ich, ein wunderbares Feld, wo man über KI, Recht und diesen Konflikt sprechen kann, oder?
Ja, das ist ein sehr schöner, spektakulärer Fall. Und etwa um dieselbe Zeit ist dann auch dieses Thema etwas breiter diskutiert worden. Der Fall ist ja tatsächlich auch in der internationalen Presse aufgegriffen worden, weil er so schönes Futter bietet. Sie haben es ja gerade schon sehr schön zusammengefasst. Ich würde es übrigens nicht unterstellen, dass die Tätowierung da irgendeinen Ausschlag gegeben hat bei den Gerichten oder bei der Unterstellung von Vorsatz. Das ist einfach so, es ging hier um einen Leistungsmissbrauch von Arbeitslosengeld, also um Sozialhilfemissbrauch, was ja auch jeden Tag in der Zeitung steht und wo die Behörden eben relativ hart drauf schauen. Ja gut, es ging aber um einen äußerst geringen Betrag Und dann war es so, der hat tatsächlich sehr erfolgreich, was heißt erfolgreich? Also die ChatGPT hat einen 18-seitigen Befangenheitsantrag gegen den Richter gestellt. Befangenheits, also nicht irgendwie eine Klage, also nicht eine Verteidigungsschrift, so ich war es nicht und ich war gar nicht da und konnte ich gar nicht und ich habe keinen Vorsatz gehabt, hat er vielleicht auch alles nicht, hat er wahrscheinlich nicht nach seinem Vortrag, aber einen Befangenheitsantrag. Und zwar hat die KI zusammengeschrieben, der Richter verstieße gegen den Gewaltenteilungsgrundsatz. Dann wurden eben auch Gesetze, diese Halluzinationen irgendwie, also Gesetze wurden aneinandergereiht, ohne dass der Sinn wirklich getroffen wurde. Und das alles auf 18 Seiten. Wenn diese Justiz, wenn dieser Einzelrichter jeden Tag jetzt 10 solche Anträge auf den Tisch kriegt, wegen Kleinverfahren, dann kann der seinen Laden zumachen. Und eingestellt wurde dann letztlich aufgrund des sogenannten Opportunitätsprinzips. Also dass letztlich der Aufwand, dieses Verfahren bis zu einem Endurteil durchzuführen, der Geringfügigkeit des möglichen Verstoßes, wenn überhaupt ein solcher da ist, nicht angemessen ist. Also letztlich ist gar nicht die großartige KI der Grund gewesen. Letztlich ist es eine ökonomische Überlegung. Und das ist dann aber der eigentliche Knackpunkt, den wir auch wirklich als eine Welle auf die Gerichte zukommen sehen. Man kann mit KI quasi in hundertfacher Geschwindigkeit, jeder einzelne Mensch kann einen juristischen Text produzieren. Und zwar in nicht nur 18, sondern auch 180-seitigen Form. Und wenn wir damit die Gerichte fluten, dann sind die Gerichte sehr schnell überfordert. Einfach aus puren Platzgründen, aus puren Kapazitätsgründen. Und die Frage ist, wie die Justiz damit umgeht. Also wo das überhaupt ein Thema ist und was dann daraus folgt für die Justiz und fürs Recht. Dann kann man natürlich auch die Frage diskutieren, wie können die Gerichte sich dagegen wappnen? Können die da eine Gegenstrategie einbauen, indem sie ihrerseits mit KI drangehen? Da gibt's schon, sagen wir mal, Versuchsmodelle, wo sowas mal getestet wird. Aber wie gesagt, da ist dann eben der Knackpunkt, dass in Gerichtsverfahren am Ende immer ein Mensch entscheiden muss. Also das sind so Kapazitätsfragen. Ich will jetzt vielleicht noch ein bisschen erweitern. In Deutschland hat das Thema gar nicht so eine riesige Fahrt. Also ich habe mich so ein bisschen umgeschaut auf diesen Fall hin. Bei welchen Gerichten ist das eigentlich relevant? Das war jetzt hier ein Strafprozess vor dem Amtsgericht, wo eben kein Anwaltszwang besteht. Und nur deswegen besteht eben auch ein Anreiz, dass der Einzelne sich da eben selbst verteidigt und einfach sagt, ich spare mir den Anwalt, ich lasse einfach mal die KI einen Schriftsatz schreiben. Eine ähnliche Situation stellt sich in den Sozialgerichten. Da gibt es nämlich auch keinen Anwaltszwang. Und da sehen wir inzwischen, oder das wird jetzt auch tatsächlich diskutiert, das ist in NRW neulich so ein Thema gewesen, was auch durch die Presse gegangen ist. Auch da sehen wir Antragshäufungen, Klagehäufungen. Jüngst habe ich auch aus dem März 26 ein interessantes amerikanisches Forschungspaper gefunden, wo es um Access to Justice in the Age of AI geht, nämlich um die US Federal Courts, also um Klagen, die durch Einzelkläger ohne anwaltliche Beratung vor den Bundesgerichten der USA eingereicht werden. Und das sind dann auch wiederum Fälle, wo es nicht auf Anwälte, also wo die, sagen wir mal, fachlich oder oft einen Anreiz bieten, ohne Anwalt vorzugehen, also Verbraucherschutz, so kleine Rechtsverletzungen. Und da stellen diese Autoren fest, die heißen Annan Shaw und Joshua Levi vom Massachusetts Institute of Technology and University of Southern California, dass es tatsächlich seit der Einführung von ChatGPT, also seit dieser Revolution des Jahres 2023, einen signifikanten Anstieg solcher nicht anwaltlich vertretenen Kleinkläger gibt. Und auch da stellt sich dann eben die Frage, wie werden die Gerichte künftig mit sowas umgehen? Die Frage stellt sich dagegen nicht in Rechtsbereichen, wo Anwaltszwang herrscht. Und da muss man einfach sagen, das deutsche Recht oder das Prozessrecht, das Rechtssystem, das Gerichtsverfassungsrecht und das Rechtsberatungssystem ist immer noch relativ sehr stark verrechtlicht. Also in vielen, vor allem ab der Landgerichtsinstanz und bei den oberen Gerichten beherrscht Anwaltszwang. Das heißt, da kann jetzt nicht einfach einer kommen und kann da mit ChatGPT vorm Richter rumfabulieren.
Ja, das sehe ich, dass da natürlich so eine Sollbruchstelle ist, in dem Moment, wo man auch einen Anwalt braucht. Und heute in der KI-Ära würde man sagen, man braucht an dieser Stelle einen Menschen, der eine bestimmte Ausbildung nachweisen kann. Sonst ist man quasi vor Gericht stumm und kann gar nicht Aussage und sprechfähig, was so die eigene Vertretung angeht. Aber es gibt ja auch andere Bereiche, andere juristische Bereiche, wo ein Anwaltszwang vielleicht noch gar nicht so sehr zum Tragen kommt oder wo man mit Hilfe von KI diese Skalierbarkeit des Textes massenhaft ausnutzen kann. Zum Beispiel was Anzeigen angeht, die erstellt werden können. Oder schon, was es bedeutet, wenn man plötzlich in der Kombination aus Social Media und KI sagen kann, okay, ich suche mir alle möglichen Leute raus, die nachweisen können, dass sie Produkt X gekauft haben und kann dann eine Masse von, sagen wir mal, 10.000 Menschen mobilisieren, die mit 2 Klicks dem zustimmen, dass ich als Kanzlei 10.000 Verfahren gegen Firma XY, die dieses Produkt angeboten haben, per KI auf den Weg bringen kann. Und dann ist halt
absolut
Anwaltszwang hin oder her. Das gibt in den Vereinigten Staaten gerade auch eine sehr intensive Diskussion, die vielleicht auch irgendwann nach Deutschland schwappt, weil Massenverfahren trotzdem individualisierbar mithilfe von KI bedeuten, dass man ganze Rechtsabteilungen lahmlegen kann. Und wo ist da eine sinnvolle Grenze?
Ja, das wird man sehen. Das ist tatsächlich etwas, was absolut im Fluss ist. Und ich habe irgendwo auch so eine Schlagzeile gelesen oder so ein, ja, in so einem Anwaltsblatt, so höchste Zeit für taktische Überlegungen. Angesichts der jetzigen Entwicklungen wird es selbstverständlich so sein. Und es wird auch schon gemacht, dass in Kanzleien natürlich der Markt, der Rechtsberatungsmarkt daraufhin abgeklopft wird, wo solche Lücken vorhanden sind, wo man Prozesse automatisieren kann. Ich meine, Legal Tech gibt's ja auch schon länger. Das ist ja schon etabliert, dass sich so Massenschadensfälle, Regulierungsfälle, also beispielsweise Reiserecht, Versicherungsrecht, sowas, das lässt sich ja praktisch maschiniert abarbeiten. Also das ist auch etwas, was man sozusagen, wenn man jetzt die Gesamtheit aller Prozessfälle oder aller Rechtsstreitigkeiten anschaut, also man kann so einen Cut machen. Es gibt die Fälle, die ganz einfach sind und die sozusagen immer nach Schema F durchlaufen. Da bietet sich's natürlich komplett an, hier mit KI vorzugehen. Und das wird eben schon gemacht. Da, wo ein Anwaltszwang ist, ist es dann spätestens der Anwalt, der die KI einsetzt. Oder in der Anwaltskanzlei werden dann eben Stellen für Junganwälte obsolet, weil man einfach diese einfache Arbeit per KI erledigen kann. Und dann gibt's aber nach wie vor diesen, sagen wir mal, komplexere Prozesse, die eben nicht mit KI erledigbar sind. Aber so dieses ganze, also insoweit ist dieser Fall des Leipzigers, des David Hinz, auch sehr typisch. Also so ein einfacher, kleiner strafrechtlicher Fall, wo es einfach nur darum geht, hat der jetzt diesen Vorsatz gehabt oder nicht, das lässt sich letztlich gar nicht nachweisen. Und dann macht man einfach so eine kleine Kosten-Nutzen-Rechnung und das ist eigentlich ein klassischer Fall, wo KI wunderbare Dienste leistet. Ja. Und aber es gibt, ja gut, also da muss man eben sozusagen, wenn man jetzt eine Anwaltskanzlei betreibt oder wenn man jetzt so versucht, das zu regulieren, dann müsste man den gesamten Markt zu sich anschauen. Wo überall wird KI schon eingesetzt? Wo lässt sie sich sinnvoll einsetzen? Und das ist schon ganz breit der Fall an vielen Stellen.
Und man muss dazu sagen, dass jetzt so die Anwaltspflicht auch nicht einen Schutz vor allem bietet, unter anderem deswegen, weil selbst Anwaltspflicht halt nicht bedeutet, dass alles, was getan wird, automatisch menschlich sein muss. Es ist ja schon sehr unwahrscheinlich, dass man bei einer Anwaltspflicht dann jemanden, da muss man schon Menschen vor das Gericht schicken, aber 90-95% der Aktivitäten im juristischen Umfeld sind ja erstmal der Austausch von Schriftsätzen, wo dann man gar nicht genau weiß, hat es jetzt ein Mensch geschrieben oder nicht. Ja, da wäre dann auch noch mal eine spannende Frage aus meiner Sicht, ob man das zwischen einzelnen Rechtsaufgaben und Rechtsgebieten so unterteilen muss. Es gibt eine sehr große, sehr erfolgreiche Anwendung im angelsächsischen Raum, die sich auf Verträge bezieht, so KI-gestützte Vertragsanalyse, das sogenannte Drafting. Das ist Co-Counsel, so nennt sich diese Software. Meines Wissens ein Angebot von Thomson Reuters. Und mit diesem Angebot, mit dieser Mechanik kann man halt so ganz klassische Vertragsgestaltungsfragen, ein super wichtiges Einsatzgebiet von Juristen und Juristinnen, die kann man dann zu einem sehr großen Teil an die KI auslagern. Man theoretisch sagen die natürlich auch, nee, aber da muss am Ende nochmal ein Mensch drüber schauen, der fachlich auch bla bla bla. Aber faktisch ist jetzt meine Erfahrung, dass wenn das irgendwo in den AGB steht, das jetzt nicht unbedingt auch zwingend von allen Beteiligten umgesetzt wird, um es mal vorsichtig zu sagen.
Völlig richtig, das ist ein ganz toller Anwendungsfall für KI, aber das war bisher auch schon so. Also bisher gab es Formularhandbücher für sogenannte Formularhandbücher für Vertragsrecht. Also wenn ich jetzt, und auch das ist ja ein standardisiertes Geschäft in vielen Fällen. Also ich will jetzt irgendwie eine Eigentumswohnung mit einem Tiefgaragenplatz kaufen. Ja, das ist einfach, was da in den Vertrag rein muss, das ist komplettes Clip-Clap. Das ist etwas, was bisher halt dann in einem Baukastensystem von Textbausteinen einfach in, also früher war das manuell, aber im Prinzip sind das auch Bausteine, die man dann eben zusammengestellt hat und dann auf den Fall einfach nur noch sozusagen die richtigen Personen reingeschrieben hat und das personalisiert hat. Das kann die KI in der Tat auch. Und ich meine, dass jetzt in den, also dass jetzt dann gar kein Mensch mehr drauf schaut, klar, dieses Risiko kann man eingehen, würde ich aber jetzt wiederum auch nicht unbedingt unterstellen. Also wie gesagt, der Arbeitsschritt, ich nehme einen vorgegebenen letztlich Mustertext, variiere den, passe den auf den Fall an, dieser, sagen wir mal, dieses Produktionsverfahren im Recht gibt es auch schon sehr lange und ist absolut bewährt und dass hier KI passt, ja, keine Frage.
Ich habe jetzt mal so aus der klassischen Anwendersicht, ich bin ja selbstständig und Unternehmer und habe da immer mal irgendwie Verträge, die ich abschließen muss, beziehungsweise eine Vielzahl von Vereinbarungen, wie auch immer man es nennt, die dann aber doch am Ende einen gewissen juristisch bindenden Charakter mitbringen. Ja, und das kann schon damit anfangen, dass man irgendwelche Dinge auf eine Rechnung schreibt, die man jemandem stellt und die müssen dann so formuliert sein, dass es rechtssicher ist, sonst gibt es eine Vielzahl von merkwürdigen bis schwierigen Folgen. Da ist meine Erfahrung ehrlicherweise, vielleicht ist auch ein bisschen zu ungerecht der deutschen Bürokratie und Juraszene gegenüber, dass wenn man das so tut, wie es sehr viele im juristischen Kontext erwarten, nämlich dass man sagt, ich habe hier einen Kaufvertrag und diesen Kaufvertrag, den lasse ich, weil er eine gewisse Höhe übersteigt, von einer Fachperson erstellen und dann kann ich ihn anwenden und bin auf der sicheren Seite. Was ich da schon erlebt habe, ist A, dass ich dann eine Fachperson frage, können Sie einen Vertrag machen? Und dann kommt was zurück, wo sogar ich als Laie sage, der hat sich aber überhaupt nicht mit der Materie beschäftigt. Und es hat trotzdem 1.435 Euro gekostet und das war noch ein günstiger Satz. Dann kann das Zweites passieren, dass man sagt, oh, das ist aber ein guter Vertrag. Und dann lässt man eine KI drüber laufen und dann merkt man, ah, da gibt es ein paar Sollbruchstellen, die entweder schon veraltet sind oder die darauf hinweisen, dass hier mit einem Baukastensystem gearbeitet worden ist, was vielleicht nicht jeden Fall abdeckt, vorsichtig gesagt. Weil auch ein Baukastensystem ist ja in gewisser Weise so ein One-Size-Fits-All-Mechanik. Und der dritte und noch ein bisschen ärgerlichere Punkt, da ist mein persönlicher Erfahrungshorizont zwar schon über 10 Jahre her, aber ich glaube, dass er nicht ganz außerirdisch daherkommt. Dann hat man eine Haftungssituation, weil man einen professionellen Vertrag, der tatsächlich uns ungenügend war, irgendwie gekauft hat für viel Geld. Und dann winden sich diejenigen, die diesen Vertrag gemacht haben, im Verfahren rückwärts so lange aus ihrer Haftung raus, dass man am Ende denkt, na ach gut, dann egal, ich stimme dem Vergleich zu. Wir sagen, gute Bekannte von mir haben einen sehr großen Vertrag abgeschlossen mit einer Kanzlei-Unterstützung und am Ende war der Haftungshorizont dieser Kanzlei lächerlich. Die hätten die vielen, vielen Euros sparen können, wenn sie, ich sag mal böse, einfach einen Standardvertrag im Internet gegoogelt und ein bisschen angepasst hätten. Von KI möchte ich ja gar nicht sprechen.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also theoretisch ist das ganz klar. Natürlich gibt es ein Anwaltshaftungsrecht, wenn der Anwalt hier einen Haftungsfall produziert, also seine Pflichten schuldhaft verletzt, weil er einen ungenügenden Vertrag geschrieben hat, dann haftet er dafür, ist er auch versichert. Also das muss er nicht aus eigener Tasche bezahlen. Also gibt eine Pflichtversicherung. Aber ja, natürlich, das ist dann wie bei all diesen Prozessen. Und auch hier gilt dann ökonomisch das, was ist letztlich ein Prozess? Es geht nicht um letzte Wahrheiten. Es geht um eine kostengünstige Vermittlung von Interessenkonflikten. Und wenn man nicht bis zum jüngsten Tag streiten will, dann macht man an irgendeiner Stelle einen Punkt und sagt, okay, ich zahle die Hälfte und that's it. Und dafür lassen wir das jetzt gut sein und so. Aber Und da, sagen wir mal so, hier wird möglicherweise, was den gesamten Anwaltsmarkt anbelangt, sehr wohl sich noch einiges an Marktbereinigung möglich erweisen. Weil das jetzt Anwälte ihr Handwerk schlechter erledigen als die KI, das kann dann eigentlich nicht sein, dass sie sich noch lange am Markt halten, sage ich es mal vorsichtig. Ja. Also da müssen sie sich dann schon ein bisschen was Besseres erfinden. Also es gibt ja auch unter all textproduzierenden Berufen, also dazu gehören ja auch Anwälte, gibt es ja auch durchaus berechtigt diese Angst, dass einfache Dienstleistungen, die von der KI mindestens genauso gut gemacht werden, von der KI auch noch fehlerunabhängiger oder fehlerfreier gemacht werden, ja, dann kann auch der Anwaltsjob des menschlichen Anwalts eigentlich wegfallen, wenn der im Prinzip oder im Zweifel nur noch mehr Fehler macht, als die KI machen würde. Ansonsten, der Tipp, mit der KI mal über den Vertrag drüber zu gehen, ja, absolut Gold, ja, exakt so würde man das machen. Das Problem ist dann schon, dass wenn ein Anwalt einen Vertrag erstellt und selbst die KI nicht drüber laufen lässt, dann ist er halt irgendwie wahrscheinlich auch nicht so auf der Höhe der Zeit. Aber da kommen wir eigentlich nochmal zurück zu dem Rechtspositivismus von ganz am Anfang. Also man lässt einen Vertrag von einer Fachperson erstellen, das kostet auch noch einen Haufen Geld und man wähnt sich auf der sicheren Seite. Ja, wenn es so einfach wäre. Es ist eben nicht so einfach. Das Recht ist überall eine große Grauzone. Es ist immer eine Vermittlung von Unwägbarkeiten und natürlich kann man ganz vieles übersehen, auch als Fachjurist. Und wie kann sich KI in dieser Grauzone dann darstellen? Kann es den Anwalt hier ersetzen? Kann es hier für Klarheit sorgen? Vielleicht an manchen Stellen ja, an anderen Stellen eigentlich nein, weil da ist dann wiederum die Frage, promptet der Anwalt die KI so, dass er eigentlich die Frage sieht, ja, die hier zu beantworten wäre, oder hat er schon die ganze Frage übersehen? Dann kann auch die KI nicht weiterhelfen. Also KI ist ein Tool, ja. Also es kommt das raus, wie man es eben anwendet. Es ist nicht so, dass das eine das andere hier obsolet macht.
Das Spannende, finde ich, an dieser ganzen Diskussion ist, dass es aus juristischer Perspektive in, ich würde sagen, fast den meisten Fällen irgendwann aufhört und in zwei verschiedene Richtungen abbrechen kann. Die eine ist klar eine technologische. Ja, ist an dieser Stelle die KI als Instrument überhaupt noch geeignet, ja oder nein? Und die andere ist eine ethisch-moralische Verantwortungsfrage. Ist an dieser Stelle nicht eigentlich das Recht ungenügend, die KI ungenügend und damit jemand als Mensch verantwortlich? In dieser Diskussion, finde ich, ist es sehr häufig, dass man zwar sagt, human in the loop, aber eigentlich sagt man damit, wir brauchen am Ende einen Schuldigen. Also wir brauchen vor allem deswegen einen Schuldigen, weil natürlich die KI auf keinen Fall die Verantwortung und die Schuld tragen darf. Und da frage ich mich, ob das noch zeitgemäß ist. Ob man nicht an irgendeiner Stelle sagen kann oder muss, nee, an dieser Stelle trägt die Verantwortung die KI. Und eine Menge von Leuten haben gesagt, wir wollen die Verantwortung der KI übertragen.
Absolut. Da gibt es auch Überlegungen dazu. Da gibt es inzwischen schon ganze Bibliotheken dazu, zu Überlegungen, die KI zu personalisieren. Also diesen KI-Agenten, wo man sagt, ja, der trifft Entscheidungen, die ein Mensch gar nicht mehr überblicken kann. Also ist der Human in the Loop sozusagen eine Förmelei, weil der kann es ja auch nicht überblicken. Der wird ja nur das abnicken, was die KI gemacht hat. Also ist diese sogenannte Autonomie der KI, also ich mache hier schon so Air Commas, ja, diese Autonomie der KI berechtigt oder verpflichtet uns nachgerade, die KI ebenfalls wie ein autonomes Subjekt zu behandeln und ihr Personenstatus und eigene Verantwortlichkeit zu geben. Solche Überlegungen gibt es. Und die gibt es dann teils auch in Bezug auf das existierende Recht. Also es wird zum Beispiel überlegt, ob jetzt die KI die Verträge für einen schließt, wie ein Agent, also wie ein Stellvertreter behandelt werden soll, mit der Folge, dass wenn die KI irgendwas Abwegiges macht, über den Umfang der Vertretungsmacht hinaus, dann ebenfalls die KI wie ein Vertreter ohne Vertretungsmacht behandeln werden sollte und so. Mhm. Das Recht ist ja auch nur ein Instrument, ja. Das Recht ist ein Instrument, um soziale Konflikte zu regulieren und im Zweifel einen Schadensersatz bereitzustellen, wenn irgendwas richtig schiefgegangen ist. So. Und um die KI in dieses System einzubeziehen, müsste man der KI ja sozusagen eine autonome Haftungsmasse zur Verfügung stellen. Also die KI müsste dann wie so eine GmbH eine eigene Haftungssumme haben, mit der sie dann eben, wenn sie einen Schaden anrichtet, haftbar wäre.
Das wäre ja aber denkbar. Aber man könnte ja sagen, jeder KI-Anbieter muss ab einer bestimmten Größe pro Anwendungsszenario eine Summe X für eventuelle Haftungsfragen bereithalten. In anderen Bereichen hat man das ja getan.
Ja, da kann man dann aber verschiedene Lösungen eben in Betracht ziehen. Also man kann sagen, okay, die KI selbst ist das Subjekt und kriegt einen Haftungstopf, der sozusagen, dann stellt sich die Frage, wer befüllt diesen Haftungstopf? Sie hatten jetzt gerade erwähnt, ja, der Ersteller. Für jede KI, die er sozusagen auf den Markt bringt, tut er sozusagen einen Tropfen in diesen Haftungstopf für die KI. Man kann aber auch andere Lösungen wählen. Man kann sagen, man macht sowas wie eine gesamtgesellschaftliche Versicherungslösung. Oder man macht so eine Gefährdungshaftung, wo dann eben die Konstrukteure dieser AI, so wie wenn ich jetzt beispielsweise ein Atomkraftwerk baue oder wenn ich dann bin ich eben auch verantwortlich für diesen Betrieb. Und wenn das Ding in die Luft fliegt, selbst wenn ich nichts dafür getan habe, muss ich, so. Man kann, also es gibt aber eben verschiedene Konstruktionen. Ich würde sagen, im Recht gilt wie in anderen wissenschaftlichen Materien Occams Rasiermesser. Das heißt, ich würde im Zweifel keine Konstruktion wählen, die komplizierter ist als nötig. Und für mein Gefühl ist die Konstruktion, dass ich jetzt die KI als Person verselbstständige und ihr eine eigene Haftungsmasse zur Verfügung stelle, die ich aus dem Vermögen eines anderen Haftungsträgers, den ich genauso ansprechen könnte, der aber schon da ist. Also ich muss sozusagen, mache ich jetzt zwei Haftungsträger. Warum muss ich das machen, wenn ich auch eh schon doch eigentlich das Ganze so lösen kann, dass ich eben den zweiten Haftungsträger der KI nicht brauche? Also das wäre hier meine Skepsis.
Da würde ich jetzt so ein bisschen aus der nicht nur KI-Perspektive, sondern auch aus der, sagen wir mal, technosozialen und technokulturellen Perspektive argumentieren. Denn es ist ja schon auffällig, dass wir eine sehr offensive Vermenschlichungsstrategie von KI da haben. Und zwar sowohl in der Kultur, in der Science-Fiction-Kultur, ebenso wie in der Alltagskultur, wie auch von den Unternehmen selbst. Die meisten KIs haben irgendwie entweder Namen oder werden vermenschlicht, indem ihnen irgendwie eine Figur zugesprochen wird. Vor gar nicht langer Zeit, am Anfang Juni 2026, hat Apple die neue Version ihrer eigenen, eigentlich der ersten KI, die sprechen konnte, vorgestellt, Siri nämlich. Und Siri war einer ganz konkreten Frau nachbenannt. Wenn wir sowas haben wie Claude, das Angebot von Anthropic, dann sind das menschliche Namen. Ich habe an einer Bushaltestelle vor einiger Zeit gehört, wie zwei sehr junge Menschen über ChatGPT gesprochen haben und dabei gesagt haben, das war für mich so eindrücklich von dieser Vermenschlichung her, Chatty. Und sie haben das unterschieden, weil natürlich mein Chatty hat gesagt, XYZ, was hat denn dein Chatty dazu gesagt? Ja, dann gibt es also eine Vielzahl von Vermenschlichungen bis in den juristischen Bereich hinein. Eine der wichtigsten Anwendungen bei der Vertragsgestaltung zum Beispiel heißt Harvey. Ja, das kommt natürlich aus diesem lustigen kulturellen Kontext von Mein Freund Harvey. Ein Buch stellt einen unsichtbaren, eingebildeten oder ist er nicht ganz eingebildeten Freund vor. Und genauso soll man dann die KI empfinden. Das heißt, wir haben auf breiter Front ohnehin schon auch die Filme, die in den letzten 20, 30 Jahren über KI entstanden sind, Her zum Beispiel, eine radikale Vermenschlichung von diesen Assistenten. Und da liegt es total nahe. Das ist dann wieder fast irgendwo die Rechtspositivismus-Auffassung. Ja, wenn alle das als eigene Person empfinden, müssen wir dann nicht juristisch auch eine draus machen, um es immer ganz provokativ und vereinfachend zu formulieren.
Ja, das ist mit einer der spannendsten Fragen, die wir derzeit haben. Also gerade so dieser Bezug zur Science-Fiction und was ist eigentlich unsere Imagination, wenn wir die KI... Also ich meine, das ist ja alles ein großes imaginatives Projekt.
Ja.
Und ja, diese Vermenschlichung, es ist eine Strategie, es ist eine teils bewusst gewählte Strategie, weil auf diese Weise die KI erst als menschlicher Interlokutor empfunden wird. Also auch das Reinforced Learning Through Human Feedback. Die KI wird so trainiert, dass sie vom Menschen als sympathisch wahrgenommen wird. Sie wird als Buddy empfunden und so weiter. Sie wird als besser als ein menschlicher Partner empfunden. Ja, und meine Frage wäre jetzt, müssen wir das dann noch zusätzlich verschärfen, indem wir da sozusagen nochmal Öl ins Feuer gießen und sagen, jetzt meinen wir das real oder wir machen da jetzt auch noch, wir zementieren das auch noch per Recht, was wir Perfektion uns erfunden haben. Ich meine nein.
Ja.
Weil man muss eben auch sehen, es ist ja äußerst kritisch, ja, was wir da machen. Und zwar nicht, weil die Technik uns davonlaufen könnte. Das glaube ich nicht, dass das so das Ding ist, sondern weil wir selber uns betrügen über das, was wir hier machen. Ja, wir selber glauben, wir würden uns den besseren Menschen erschaffen. Wir zerlegen uns dadurch die Gesellschaft. Und da muss ich ehrlich sagen, ich würde das Recht dafür nicht, zumindest nicht ohne nochmal sehr genau hinzuschauen, als Hilfsmittel hergeben.
Ich möchte hier als erklärter juristischer Laie mit einem großen Interesse für diese Graubereiche den Versuch eines Teilwiderspruchs wagen, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich in der Technologiegeschichte ein wiederkehrendes Muster sehe, die Verantwortungsdiffusion, dass man also sagt, dieses Instrument war gar nicht so gemeint und jetzt haben Leute es böse missbraucht und natürlich sind dann die Leute verantwortlich für den bösen Missbrauch. Ja, wir finden das zum Beispiel in der Dual-Use-Debatte wieder. Ja, ja. Der klassische Ansatz wäre hier, das ist ein Brotmesser. Wir haben es auf den Markt gebracht, damit es als Brotmesser funktioniert zum Brotschneiden. Da kann doch der Hersteller nichts dafür, dass er jetzt diese Person X dann Menschen erstochen hat mit diesem Brotmesser. Er ist ja nicht, überhaupt nicht in noch nur ansatzweise für verantwortlich. Und gleichzeitig haben wir in anderen Bereichen eine völlig andere Auffassung, nämlich dass das Instrument, wenn man es falsch verwendet oder sagen wir mal ethisch nicht korrekt verwendet, dass dann trotzdem auch die Hersteller immer noch eine Mitverantwortung haben. Und jetzt sehe ich die Debatte. Wenn man sagt, nein, grundsätzlich ist der Hersteller immer verantwortlich dafür, wie eine KI eingesetzt wird. Der muss um Gottes Willen das Risiko des Missbrauchs von Anfang an eindämmen, sonst ist er hundertprozentig mitverantwortlich. Das ist also die Debatte. Und jetzt sehe ich, dass wir eine neue Technologie auf uns zu, ich möchte beinahe sagen, stürmen haben, wo wir eine personalisierte KI, es kommt auf die Personal Agents am Ende, wird es ankommen, in ganz, ganz vielen Bereichen. Dein Chatty, mein Chatty, das ist die Zukunft. Siri, das wohnt auf meinem Handy. Da ist zwar die Basis, das, was auf den Servern mit gelernt und so weiter und so fort angeboten worden ist, aber irgendwann haben wir die Situation, dass dann mein Chatty oder mein Claude eine Technologie ist, die hat mir zwar das Unternehmen angeboten, aber es wurde personifiziert, angelernt, weiter verfeinert, in ganz vielen Dimensionen verändert durch meine Interaktion, meine Kommunikation, meine Wünsche und meine Daten. Und plötzlich sagt Chatty bzw. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, nee, Moment. Das, was hier am Ende böse war und Recht gebrochen hat, diese KI, das war gar nicht mehr unser Angebot, sondern Person X hat 3 Jahre lang diese KI so sehr personalisiert, dass sie am Ende gar nicht anders konnte, als diese, sagen wir mal, juristische Zweifelhaftigkeit zu begehen oder dieses Verbrechen.
Aber deswegen brauche ich immer noch keine personalisierte, also keine personifizierte oder keine KI als eigene Rechtspersönlichkeit, sondern was wir noch nicht diskutiert haben, es gibt die Herstellerhaftung, aber es gibt natürlich neben diesen Hersteller- und Versicherungslösungen gibt es natürlich auch einfach die Nutzerhaftung. Mhm. Also, und das ist, sagen wir mal, der allgemeine Weg ist bei technologischen Risiken. Es haftet der, der eine gefährliche Technologie zum eigenen Nutzen einsetzt. Also das ist der Grundgedanke der sogenannten Gefährdungshaftung. Mhm. Die gibt's, seit wir gefährliche Technologien haben. Das heißt, wenn ich mit dem Auto im Straßenverkehr rumkutschiere, dann hafte ich natürlich für das, was ich hier mache. Und genauso könnte man das hier im Prinzip auch lösen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und dann ist es wiederum das Risiko des Nutzers. Und der Vorteil einer Gefährdungshaftung ist auch noch rechtsökonomisch gesehen, dass dadurch, also das wird jetzt ein bisschen technisch, aber sagen wir mal, dass ein optimales Aktivitätsniveau eben nicht überschritten wird. Also dann würden Sie Ihre KI eben nur so weit personalisieren und der nur so viele Extras noch drauflegen, wie Sie selber dieses Risiko dann eigentlich, Sie wissen, Sie haften, wenn was schief geht, dann würden Sie das an dieser Stelle eben deckeln. Und zwar eigenverantwortlich.
Und das, aber das anders findet ja statt in einer Situation, wo wir offen zugeben müssen, und das unterscheidet dann halt Jura, aus meiner Sicht zumindest, erheblich von künstlicher Intelligenz, wo wir offen zugeben müssen, nicht einmal die sachkundigsten KI-ExpertInnen des Planeten können wirklich sagen, was im Bereich KI gerade passiert. Das ist eine Blackbox, die noch blacker und noch boxiger ist als alle anderen Bereiche, über die wir heute in der Zivilisation diskutieren können. Denn bei aller, sagen wir mal, Komplexität und Schwierigkeit, die jetzt im Bereich des Rechts und der Rechtsprechung und der Regulierung und so weiter bestehen, kann man jetzt der Rechtsprechung und eigentlich dem ganzen Bereich Jura wenig Vorwürfe machen, dass nicht schon milliardenmal versucht worden ist zu verstehen, was genau wie wird und wo was dahinter steht. Und es auch sehr viele Erklärungsansätze gibt dafür. Im Zweifel ist aber bei der KI ein so großes Unverständnis der Tiefe der Technologie vorhanden, dass man heute noch gar nicht sagen kann, ja, ist es jetzt vielleicht sinnvoll, hier eine eigene Rechtsperson zu eröffnen und das ist eine völlig neue Rechtsperson? Oder ist es eine Katastrophe, wenn man nur in Richtung, sagen wir mal, Nutzerhaftung und Nutzergefährdung geht? Oder ist es die einzig sinnvolle Art und Weise, eine Herstellungshaftung vollumfänglich auf alles auszudehnen, was überhaupt nur jemals passieren kann? Und das sind ja keine ätherischen Fragen, sondern übernächstes Jahr spätestens wird irgendwo irgendein KI-Bot irgendeine Entscheidung treffen, die wahnsinnig viele Menschen in ein riesiges Unglück stürzen wird. Und dann ist dann irgendwo die Frage verhandelt, ist die Person, die so halbwissentlich, unwissentlich oder aus Versehen auf den Knopf gedrückt hat, die verantwortlich ist? Ist das Unternehmen verantwortlich? Ist das der Hersteller verantwortlich? Es gibt ja auch im AI-Act so Unterscheidungen zwischen Hersteller und Betreiber, die ein bisschen, sagen wir mal, nebulös formuliert sind. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir diese Blackbox juristisch fassen müssen, ohne dass wir das inhaltlich verstehen.
Das ist korrekt. Aber das macht, Juristen machen sowas eigentlich immer, wenn sie eine neue Technologie haben. Und es ist passiert ja dauernd was Neues in der Gesellschaft. Das Recht ist eigentlich so strukturiert, dass es mit allgemeinen Begriffen auch neue Phänomene erfassen kann. Das ist eigentlich das Charmante am Recht. Also die Debatte hatten wir auch schon lange vor dem jetzigen KI-Zeitalter, vor 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren, als wir so diese Ende der 90er, als so der erste Internet-Hype losging. Und dann stellte sich die Frage, das Recht des Internet? Also ist jetzt ein Vertrag, der im Internet geschlossen wird, per Klick, ist das jetzt was anderes, als wenn ich jetzt in einen Laden reingehe und dort quasi an der Kasse hier real einen Vertrag schließe? Und große Verwirrung, großes Hin und Her, und dann eigentlich ist man auf ganz die allgemeinen Vertragsschlussmechanismen verfallen. Also das Recht ist eigentlich so strukturiert, dass es allgemeine Konzepte anbietet und die immer wieder in neuen technischen Formen realisierbar sein lässt. Mhm. Das ist eigentlich also das Elegante am Recht. Das ist dann auch, das ist eine Juristenarbeit, die übrigens nicht, meines Erachtens nicht leicht von KI substituierbar ist oder so schnell nicht obsolet werden wird. Weil sozusagen diese allgemeinen Begriffe immer wieder neu denken, wenn wir eine neue Technologie haben, das ist die Kunst, das macht am meisten Spaß auch, ehrlich gesagt.
Das ist übrigens, ob das KI kann oder nicht, ist eine sehr schwer beantwortbare Frage. Und deswegen, weil eines der Merkmale von KI ist, dass man nicht eine Ja- oder Nein-Antwort geben darf, Halluzinationen ist da ein schönes Stichwort, sondern meistens sagen muss, A, das kann KI, B, das kann KI nicht, oder C, das kann KI so gut vortäuschen zu können, dass es nicht leicht ist zu sagen, ob es kann oder nicht. Ja, da gibt's also so einen sehr großen Graubereich. Aber die Diskussion, die habe ich im Nachhinein aufgearbeitet, könnte man beinahe sagen, die Sie gerade anspielen, der sogenannte Internet-Exzeptionalismus. Das ist in Amerika sehr groß diskutiert worden und auch total schön anfassbar, anhand einer sehr simplen, aber sehr tiefgreifenden Frage. Nämlich hatte Ende der 90er ein texanischer Internetunternehmer mit einer sehr großen Farm, auf der viele verschiedene Tiere, so Wildtiere, so Rehe und so unterwegs waren, ein Angebot ins Netz gestellt, wo er Internetjagd angeboten hat. Da konnte man also ein Gewehr fernsteuern und konnte über eine Webcam sehen, ob da in der Reichweite eines Gewehrs halt so ein Reh ist und es dann einfach abschießen, und dann hat man das erschossene Reh zugeschickt bekommen. Und da wurde irgendwann die Frage gestellt, ist es A, juristisch das Gleiche, vor Ort ein Reh zu erschießen, oder ist es was völlig anderes, wenn man über das Internet ein Reh erschießt? Und dann sind natürlich die Vielzahl von sehr absurden und sehr lustigen Fragen daraus entstanden. Zum Beispiel, wie weit muss man denn weg sein, damit es so als Fernschießen gilt? Es gab auch schon vorher so Fernsteuerung für Gewehre, war völlig klar akzeptiert. Da bin ich halt irgendwie 20 Meter weg, damit das Tier nicht merkt, dass ich da bin. Und dann kann ich irgendwie übers Fernrohr und so weiter dann abdrücken, und das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich diese Fernsteuerung halt über, sagen wir mal, eine Glasfaserleitung realisiere, dann ist es plötzlich wahnsinnig verboten. Bis hin zu der Frage, braucht man denn dafür einen Jagdschein? Ja, also so eine Vielzahl von Fragen diskutiert worden unter Internet-Exzeptionalismus. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gibt es einen KI-Exzeptionalismus? Ist es was Unterschiedliches, wenn man ein Produkt kauft oder wenn meine KI ein Produkt kauft? Mit der ganzen Haftungskette und Absurditätskette, die da dran hängt. Was ist denn da Ihre Einlassung?
Ja, der Internet-Exzeptionalismus. Also damals gab es einen Text eines Juristen, eines amerikanischen Juristen, Frank Easterbrook, Cyberspace and the Law of the Horse, also das Internet und das Recht des Pferdes. Ja, was hat das jetzt miteinander zu tun? Und der hat sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Der hat gesagt, also wenn wir jetzt über ein eigenes Recht des Internet sprechen, dann hätten wir genauso anno 1900 über ein eigenes Recht des Pferdes sprechen können. Wenn wir darüber reden, ob Pferde jetzt auf Straßen im Rechtsverkehr verkehren müssen und an welchen Plätzen sie geparkt werden müssen und wie die Tierhaltung ist. So, also wir haben kein eigenes Recht des Pferdes, haben wir eben nicht, sondern wir haben ein Vertragsrecht, wir haben ein Sachenrecht, wir haben ein Personenrecht und so weiter und so weiter. Und diese Materien sind eben strukturell nicht sachbezogen, sondern die sind eben strukturell kategorisierend. Und das Recht des Internet, hat der dann eben gesagt, und das würde ich eigentlich auch so sehen, gehört eben immer dort angesiedelt, wo eben sich die Fragen stellen. Also wenn sich Eigentumsfragen stellen in Bezug auf Internetthemen, also Recht an Daten oder sowas, ja, dann schauen wir vielleicht auf Sachenrechtsthemen. Hm. Wenn sich Vertragsrechtsfragen stellen, dann schauen wir auf ganz normales Vertragsrecht. Wenn sich Haftungsfragen stellen, haben wir ein allgemeines Deliktsrecht. Spricht nichts dagegen, die allgemeinen Rechtsmechanismen genauso hier anzuwenden. Und genau das Gleiche würde ich eigentlich jetzt für KI sagen.
Ich könnte entgegnen, dass wir vielleicht kein eigenes Pferderecht haben, aber was wir haben, ist ein eigenes autobezogenes Recht, wo ganz viele Rechtsprechungen und Gesetze um das Objekt Auto herum erlassen worden sind. Und selbst wenn man sagen könnte, das ließe sich verallgemeinern und es ist gar nicht auf die Technologie Auto bezogen, das wäre ja auch Augenwischerei. Die ganze Straßenverkehrsordnung schreit übrigens, hallo, Auto, Auto, Auto. Insofern würde man sagen, ja, es gab vielleicht kein Recht des Pferdes, aber dann kam eine neue Technologie, die das Pferd ersetzt hat, namens Auto, und dann hat man nicht nur aus meiner Sicht Recht, sondern ganze Ideologie, rechtliche Ideologiesysteme um das Auto herum entwickelt. Bis hin zu stadtbaulichen neuen Strategien um das Auto herum. Ja, und da würde ich sagen, okay, stellt sich die Frage halt vielleicht neu mit KI. Brauchen wir eine neue KI-Person, weil etwas so kategorial Neues entstanden ist, dass es ja nicht ein Recht des Pferdes unter dem KI geschnitzt werden muss, aber irgendwie eine bestimmte rechtliche Perspektive, so wie es beim Auto dann später doch passiert ist.
Ja, aber wir würden eben nicht sagen, es gibt ein Autorecht, sondern das sind tiefe Fragen. Was ist eigentlich, was sind Strukturkonstanten des, oder was ist eigentlich ein Rechtssystem? Wie funktioniert ein Rechtssystem? Was sind Grundprinzipien des Rechts? Und dass wir sowas wie eine Autogemäßheit haben, ja gut, das könnte man jetzt vielleicht polemisch über die deutsche Rechtsordnung sagen. Da ist sicher auch einiges dran. Aber so ist es keinesfalls gemeint. Und es wäre hier, glaube ich, auch immer oder es ist immer auch eine Ideologiekritik möglich, wenn wir beispielsweise das Schadensrecht anschauen und fragen uns, was ist hier autospezifisch? Also die Rechtsprechung würde das so nicht ausflaggen. Klar, es gibt dann sehr viele Schadenskategorien, die sich speziell mit, was weiß ich, Schadensersatz nach Gutachten und so weiter. Also ja, aber man würde deswegen nicht von einem Autorecht sprechen. Und genauso wenig würde man deswegen von einem KI-Recht sprechen, nur weil KI überall in allen rechtlichen Prozessen, in allen prozeduralen Prozessen, was wir jetzt schon so viele Fälle gesehen haben, überall zur Anwendung kommt. Natürlich kommt es überall zur Anwendung. Natürlich ist es überall relevant. Aber die Fragen, wie es relevant ist, sind eben nicht essentialistisch irgendwie verknüpft. Wir haben einmal ganz viele technische Einflüsse, ja. Wir haben neue technische Produkte. Wir haben Internet of Things, wo irgendwie solche KI-Dimensionen an der Sache dranhängen. Dann haben wir eine Beeinflussung von Prozessen wie in diesem Leipziger Fall, wo es letztlich um eine prozessökonomische Frage geht. Also wie gehen Gerichte mit einer KI-Klageflut um? Dann haben wir es mit Haftungsfragen zu tun. Also es sind eigentlich ganz, ganz viele diverse Fragen, die wir, ich glaube nicht, dass es möglich ist, die einfach so über einen Kamm zu scheren und schon gar nicht, glaube ich, dass man die alle dadurch lösen kann, dass man jetzt sagt, die KI ist eine Rechts-, schon deswegen, weil es die KI ja gar nicht gibt. Ja, es gibt ja, wie Sie viel besser wissen als ich, das ist ja ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene technische Modelle, die auch ganz verschiedene Leistungsfähigkeit haben. Können Sie jetzt hier sicher noch mehr erzählen?
Ja, könnte
also ich. Also deswegen, schon deswegen sehe ich nicht, dass man die jetzt technisch alle über einen Kamm scheren müsste. Und übrigens würde auch rechtlich nicht diskutiert, dass jetzt alle KI-Systeme dann immer auch eine Rechtspersönlichkeit hätten.
Ja.
Also das wäre, glaube ich, so auch nicht diskutierbar.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und natürlich möchte ich ja immer so ein bisschen pieksend provokant reingehen. Aber um das vielleicht in einem sehr großen Bogen am Ende mit einem sehr innigen Wunsch mit mir zu verbinden. Wie können wir, und das ist dieser Wunsch, denn diese ganze Diskussion vielleicht in eine optimistische und positive Richtung ziehen? Denn auf der einen Seite sehen wir, wie tief KI und Recht miteinander auf so vielen Ebenen verwoben sind. Und da kann man jetzt ganz riesige Drohszenarien und schlimme Dinge und Haftungsfragen und noch Regulierung und Deregulierung und Überregulierung und sowas betrachten. Aber wir können ja auch aus einer Perspektive der europäischen Kraft und der, sagen wir mal, deutschen Rechtsauffassungsstärke versuchen, das anders zu sehen. Wie wäre denn ein Idealszenario der Verheiratung von der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz in digital souveräner Weise, so dass wir, sagen wir mal, liberale Demokratie nach europäischer Auffassung und Rechtssystem und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in eine wunderschöne juristische KI-Utopie im schönsten Sinn weiterentwickeln können? Wie wäre denn Ihr Idealszenario, wie sich in Zukunft KI und Recht in Europa, in Deutschland miteinander verheiraten ließen?
Es ist ein unglaublich spannendes Zeitalter. Es ist ein unglaublich spannendes Tool und wir täten gut daran, wenn wir viele Möglichkeiten erstmal zuließen und dann sehen, wie wir es klein arbeiten. Und ich glaube, also wie gesagt, das Recht kommt meistens immer erst später. Das Recht kommt erst, wenn die Eisenbahn gebaut ist und stellt dann Haftungen auf. Das Recht kommt immer erst, wenn, was weiß ich, eine neue Technologie schon da ist und fragt sich dann, ja, was machen wir jetzt damit und so weiter. Und das ist eigentlich auch eine sehr gute Selbstauffassung des Rechts. Klar, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Meine persönliche Auffassung war, das Recht sollte sich eigentlich nicht rausnehmen, zu sehr in gesellschaftliche Entwicklungen hineinzuregieren. Und zumal in solche, die so spannend sind wie diese hier und die auch für unsere Wirtschaft so wichtig sind und auch für unsere Gesellschaft.
Ich mag diese Perspektive sehr gerne, weil sie halt nicht so, sagen wir mal, aggressiv dereguliert alles fordert, sondern dass sie eigentlich, wenn man das übersetzt, das ist meine Perspektive, korrigieren Sie es gerne, etwas fördert, was wir bis jetzt als Begriff in der Debatte noch gar nicht haben. eigentlich fordern sie ja eine gewisse KI-Mündigkeit der Bevölkerung. Und das finde ich eine sehr schöne, auch juristische, aber halt nicht überjuristische Sichtweise auf die ganze Debatte. Wir brauchen in dem Moment, wo wir halt erst regulieren, wenn wir genau verstehen, was da passiert ist und wenn es da ist und nicht schon vorher, brauchen wir zwingend, weil die Menschen das schon vorher benutzen, eine KI-Mündigkeit.
Und wissen Sie, unser Rechtssystem ist eigentlich so darauf angelegt, dass es im Prinzip einen Raum lässt, genau für die Entstehung dieser KI-Mündigkeit. Warum? Weil unser ganzes Rechtssystem eigentlich so gedacht ist, steht ja auf kantischen Grundlagen letztlich, dass es für eine Mündigkeit Raum lässt. Und dort, wo was schief geht, ist es auch keineswegs, also das würde eh nicht funktionieren, in Deutschland alles zu deregulieren, weil wir haben ja Tools, die wir auch auf keinen Fall aufgeben werden. Es gibt ja ein Deliktsrecht. Also wenn was gründlich schief geht, dann wird ja jetzt schon gehaftet. Das heißt, eigentlich können wir uns auch zurücklehnen, das klingt ein bisschen doof, aber im Prinzip kann das Recht es sich auch leisten, mit den sehr elaborierten Mechanismen, die es schon hat, Sachen erstmal zu beobachten und die Leute machen zu lassen, weil so ist es eigentlich auch gedacht. Das ist nämlich das, was es eigentlich in seiner DNA drin hat.
Vielleicht ist Kant aber auch ein wunderschöner Abschluss, weil natürlich die KI-Mündigkeit einhergehen müsste mit dem Ausgang aus der selbstverschuldeten KI-Unmündigkeit. Wie können wir das bewerkstelligen?
Ja, das ist natürlich eine große Rätselfrage. Sehr spannend, vor allem da die KI uns ja gewissermaßen verzaubert und wir das auch wollen. Aber da sieht man eben, wie komplex unser Verständnis von Mündigkeit oder von Freiheit ist. Was machen wir eigentlich mit unserer Freiheit? Naja, wir designen künstliche Welten. Ja, ist daran was Schlechtes? Nein, im Prinzip erstmal nicht. Der Mensch ist nun mal so. Gibt es da irgendwie einen harten Boden, auf dem wir irgendwann wieder ankommen? Ja, also wir müssen als Gesellschaft irgendwie miteinander zurechtkommen. Also ja, das ist dann der harte Boden wahrscheinlich.
Der harte Boden, ja. Wenn man das so im Kantschen Sinn betrachten würde, wäre das dann halt, dass jetzt sowas wie Vernunft nicht nur reines Privatvergnügen ist, sondern dass wir eigentlich auch gezwungen sind, sie zu gebrauchen, dass wir gezwungen sein können, sie zu gebrauchen. Und dass dann am Ende der einzig wirklich entscheidende und dann eben auch aus juristischer Sicht entscheidende Wert, um das alles entwickeln zu können, die Freiheit ist.
Ja, also und die Freiheit gibt es nur dann, wenn wir sie so ausüben, dass jeder eben seine Freiheit hat. Ja, also und da gilt eben, die Freiheit ist dann verletzt, wenn eben der andere in einer nicht mehr zu vertretenen Weise beschädigt wird. Ja, also neminem lede, beschädige keinen, verursache keinen Schaden. Und das gilt auch jetzt schon, würde ich sagen. Und das wäre dann letztlich auch der Testfall, wie eine KI-Regulierung sinnvoll funktioniert. Also solange die KI Nutzen bringt und eben keinen Schaden bringt, sollten wir eigentlich glücklich sein, zu sehen, was kommt. An der Stelle, wo wir Probleme sehen, wird man eingreifen müssen. Es wird aber auch jetzt schon gemacht.
Und da, das möchte ich so als Abschluss vielleicht mit reinstellen, bevor ich Ihnen dann das Schlusswort übergeben möchte. Und da, ich denke, die meisten von uns, nicht nur wir beide, sondern auch die übergroße Mehrheit der Zuhörenden bei diesem Podcast 100%ig davon überzeugt sind, dass die meisten Menschen in diesem Land ohne große Probleme früher oder später diese selbstverschuldete KI-Unmündigkeit überwinden werden können. Dadurch, dass wir davon überzeugt werden, glaube ich, haben wir eine sehr rosige KI-Zukunft aus europäischer, aus deutscher Sicht vor uns, mit der minimalen Einschränkung, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir in der Zwischenzeit, bis wir diese Möglichkeit haben, nicht als Gesellschaft komplett implodieren. Aber ich möchte das gar nicht negativ deuten, sondern Ihnen gerne das Schlusswort zwischen einer möglichst KI-positiven Deutung oder einer Rechtsdeutung von einer schönen KI-Zukunft in Europa und in Deutschland geben.
So viel haben wir nicht zu entscheiden. Die KI ist einfach da. Die KI ist in der Welt. Jeder benutzt, glaube ich, ohne dass er das merkt, jeden Tag KI. Und wir haben uns da eigentlich gar nicht mehr zu entscheiden, sondern wir sind längst mittendrin im Geschehen. Und die Frage ist, wie wir uns dazu verhalten. Und da sind wir besser. Besser sollten wir konstruktiv sein. Das würde uns besser zu Gesicht stehen.
Liebe Marietta Auer, vielen Dank, dass Sie hier im Podcast waren. Und dass wir in diesen verschiedenen Wendungen und Bereichen auch manchmal in, sagen wir mal, unterhaltsame, merkwürdige Bereiche reingegangen sind. Danke, dass Sie hier waren für diese Diskussion. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gerne in sozialen Medien empfehlen oder mit uns diskutieren, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Instagram, zum Beispiel auf TikTok oder auf YouTube. Auf Wiedersehen.